Sehr geehrter Herr Premierminister, zunächst noch mal ganz herzlich willkommen hier in Berlin. Sie schreiben heute hier Geschichte, denn zum ersten Mal überhaupt ist ein Premierminister Bhutans zu einem offiziellen Besuch in Deutschland. Was sicherlich auch daran liegt, dass unsere Länder erst seit 2020 diplomatische Beziehungen aufgenommen haben. Willkommen. Ich freue mich sehr, Sie hier zu begrüßen. Die Freundschaft zwischen unseren Ländern ist über viele Jahre gewachsen. Es ist eine Freude für Deutschland, zu den 54 Staaten zu gehören, zu denen das Königreich Bhutan inzwischen diplomatische Beziehungen pflegt. Beim Erhalt des kulturellen Erbes Bhutans und auch im Hinblick auf Fragen von Klima- und Umweltschutz arbeiten wir schon lange vertrauensvoll zusammen. Die formale Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterstreicht unseren Willen, diese Beziehungen noch weiter zu vertiefen. Bei allen Unterschieden zeigt sich, dass unsere Länder einiges verbindet. Unser Engagement im Kampf gegen den Klimawandel, unser Bekenntnis zu Demokratie und Menschenrechten und unser Eintreten für eine internationale Ordnung, die auf der Stärke des Rechts basiert und nicht auf dem Recht des Stärkeren. Ganz besonders dankbar bin ich Bhutan für seine klare Haltung zum russischen Überfall auf die Ukraine. Ihr Land hat den russischen Angriffskrieg von Beginn an klar verurteilt und die Grundsätze der UN-Charta verteidigt. Es war ein wichtiges Signal, dass zum Jahrestag dieses Angriffs die Generalversammlung der Vereinten Nationen abermals eine eindeutige Sprache gefunden und der Ukraine ihre Solidarität versichert hat. Bhutan war wieder bei denjenigen, die diese Resolution stark unterstützt haben. Der russische Angriffskrieg hat auch direkte Auswirkungen auf viele Länder des globalen Südens, unter anderem aufgrund der Preise für Lebensmittel und Dünger. Und wir setzen uns weiter dafür ein, diese Auswirkungen zu begrenzen. Mein Besuch in Indien liegt erst 2 Wochen zurück. Heute treffe ich mit Ihnen zusammen, Herr Premierminister. Das zeigt, wie intensiv wir dabei sind, die Partnerschaften nach Asien auszubauen und zu diversifizieren, insbesondere zu den Ländern, mit denen wir wichtige Grundüberzeugungen teilen. Bhutan ist schon heute klimaneutral. Ja, es absorbiert sogar mehr CO2, als es ausstößt. Das ist beeindruckend. Bhutan hat dies durch den konsequenten Schutz seiner Wälder und den Ausbau erneuerbarer Energien erreicht. Als große Industrienation haben wir uns das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu wirtschaften. Ich begrüße die Pläne Bhutans, seine Energieversorgung durch den Ausbau von Photovoltaik und Windenergie noch breiter und zukunftsfest aufzustellen. Bei der Messung von Wohlstand spielt Bhutan eine Vorreiterrolle. Sie haben das Bruttonationalglück als Indikator gefunden. Ich finde es sehr sinnvoll, unseren Wohlstand nicht nur anhand von ökonomischen Größen zu messen, sondern auch nicht materielle Faktoren einzubeziehen. Bhutans Idee, das Glücksgefühl seiner Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen, ist faszinierend. Ganz so weit sind wir bei uns natürlich noch nicht, aber auch wir in Deutschland versuchen, Wohlstand auf eine breite Grundlage zu stellen. Unser Jahreswirtschaftsbericht enthält nun auch soziale und ökologische Indikatoren. Lieber Herr Premierminister, haben Sie vielen Dank für Ihren Besuch und Ihr persönliches Engagement für die Beziehungen unserer Länder. Ich freue mich sehr darüber, dass Bhutan und Deutschland immer enger zusammenarbeiten. Vielen Dank.
Herr Bundeskanzler, lieber Olaf, liebe Freunde von den Medien, es ist eine große Ehre für mich, heute hier zu sein, mit meinem Team aus Bhutan zu Ihnen zu reisen. Wir bringen zahlreiche herzliche Grüße vom König, der Königin und den Menschen in Bhutan, dem Land des Bruttonationalglücks. Wie seine Exzellenz richtig angemerkt hat, Anfang 2020 haben wir diplomatische Beziehungen aufgenommen. Die Covid-Pandemie hat aber viel Aufmerksamkeit abgezogen. Deswegen ist dieser Besuch erst heute möglich. Ich freue mich aber sehr darüber, dass wir heute hier zusammentreffen können, uns bilateral so herzlich austauschen konnten. Ich bin Bundeskanzler Scholz sehr dankbar und auch seinem Team für die großartige Gastfreundschaft. Herzlichen Dank dafür. Ja, die Covid-19-Pandemie hat uns alle überrascht und hat uns wirklich in die Knie gezwungen. Wir wussten nicht, wann wir aus der Krise herauskommen würden und wie. Aber dank Gottes Hilfe und der Führungsstärke auch des Königs von Bhutan hat es für uns als Land mit wenigen Ressourcen trotzdem die Möglichkeit gegeben, mit am besten durch diese Krise zu kommen. Wir haben zusammengearbeitet im Land mit vielen Ländern auf der ganzen Welt in gutem Willen. Deutschland und die EU waren auch eine riesige Hilfe für uns, haben uns monetär, aber auch moralisch geholfen und haben uns geholfen, Impfstoffe zu beschaffen. Und so haben wir 99% der Bevölkerung impfen können. Wie Sie wissen, hat sich die geopolitische Lage nun unnötigerweise sehr verschlechtert. Es gibt keine physische Barriere mehr. Der Krieg Russlands in der Ukraine hat uns direkt betroffen. Die Preise für Nahrungsmittel und für Kraftstoffe haben uns stark getroffen. Die ärmsten Länder sind besonders von diesen Auswirkungen betroffen. Deswegen habe ich mich sehr über den Austausch mit Bundeskanzler Olaf und seinem Team gefreut. Wir sind gerade aus der Pandemie herausgekommen, bauen uns jetzt global wieder auf. In Bhutan orientieren wir uns an unserer Freundschaft auch mit Deutschland und einer Institution, mit der wir zusammengearbeitet haben. Wir arbeiten in vielen Bereichen zusammen, insbesondere aber im Energiebereich. Bhutan hat sich bisher auf Wasserkraft konzentriert, aber durch den Klimawandel und seine Auswirkungen ist das jetzt bedroht. Deswegen diversifizieren wir unsere Energieversorgung. Und da freuen wir uns auch über die Führungsrolle der EU als Ganzes und insbesondere auch Deutschlands. Zweitens, während der Pandemie und auch vor der Pandemie haben wir festgestellt, dass wir uns zu sehr auf das Lesen und Schreiben lernen im Bildungsbereich konzentriert haben. Wir haben festgestellt, dass wir ein großes Defizit haben an Fähigkeiten, die jungen Menschen brauchen im technischen Bereich, in der beruflichen Bildung. Und in Bhutan schauen wir wirklich auf zu den deutschen Standards. Das habe ich heute auch Bundeskanzler Scholz mitgeteilt und seinem Büro. Und ich freue mich sehr darüber, dass der Bundeskanzler und sein Team gerne bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten und uns in diesem Bereich zu unterstützen. Ich möchte mich eher kurz fassen. Ich möchte Ihre Zeit nicht zu sehr in Anspruch nehmen. Das glücklichste Ergebnis meines Besuches ist der gute Wille. Und ausgehend von hier sollten wir uns auch öfter treffen. Das habe ich auch allen Würdenträgern, die ich hier bislang getroffen habe, gesagt. Wir freuen uns auf eine sehr enge Zusammenarbeit mit der deutschen Regierung, zahlreichen Behörden und Goodwill-Botschafterinnen und Botschaftern, die wir haben. Liebe Freunde zu Hause in Bhutan und im bhutanischen Volk, schauen wir wirklich auf zu den hohen Standards, die in Deutschland herrschen. Die Menschen sind sehr gut ausgebildet, sind sehr integer. Das sind Menschen, mit denen wir sehr schnell gut zusammenarbeiten können. Und wir freuen uns sehr auf die Weiterführung dieser sehr guten Beziehungen. Ich danke dem Bundeskanzler und allen Beteiligten für diesen wunderbaren Empfang, die Gastfreundschaft und auch vielen Dank an die Medienvertreter. Herr Premierminister, wie Sie gesagt haben, Sie messen das Bruttonationalglück in Ihrem Lande. Wie glücklich ist Ihr Land und denken Sie, dass das auch ein Modell für andere Länder in der Welt sein könnte, das Bruttonationalglück zu messen?
Die ähnliche Frage, können Sie sich vorstellen, hier in Deutschland auch ein Bruttonationalglück einzuführen? Und wenn Sie erlauben, noch eine Anschlussfrage zu China. Xi hat heute angekündigt, das Militär zu einer großen Mauer aus Stahl zu machen. Wie bedrohlich ist das?
Ja, als wir die Treppe heruntergegangen sind, hat mich der Bundeskanzler zum Bruttonationalglück befragt. Dabei geht es um die Gleichung, wie das auch hier in Deutschland angepasst oder angewendet werden kann. Ich sehe das nicht als eine Predigt, das ist ein Konzept, dem wir folgen. Das ist auch nicht unbedingt in schriftlich niedergeschrieben. Jeden Tag geht es bei uns darum, uns mein persönliches Leben so zu leben, mein Familienleben zu leben und das gemeinsam dann zu tun. Unsere Verfassung macht es erforderlich, dass 70% der Landesfläche immer bewaldet sein müssen. Aktuell haben wir 72% Waldfläche. Die Verfassung legt auch fest, dass wir Gleichheit zwischen den Generationen erhalten müssen, wenn es um die Nutzung von natürlichen Ressourcen geht. Das sind Schlüsselelemente des Bruttonationalglückkonzeptes. Zum heutigen Tage, wo wir uns jetzt treffen und miteinander sprechen, nun, vielleicht bedeutet das für die erste Welt nicht ganz so viel, aber für die UNO und für die am wenigsten entwickelten Länder ist das wirklich ein wichtiger Weg. Wir sind eines der wenigen CO2-neutralen Länder der Welt. Wir absorbieren dreimal so viel CO2, wie wir ausstoßen. Wir sind also CO2-neutral. Wir wollen das bleiben und gleichzeitig wirtschaftlich wachsen. Und das kann zeigen, dass das Bruttonationalglück eben tatsächlich auch funktioniert. Es ist schwierig, das traditionelle Bruttosozialprodukt und dann das Bruttonationalglück in Einklang zu halten, aber das ist der beste Weg für die Entwicklung. Das tun wir auch in Bhutan. Ich weiß natürlich nicht, wie man das anderswo einfügen kann. Vielen Dank für die Frage.
Von der Seite für die Frage. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir verstehen, dass es auch neben allen Zahlen, die wir nebeneinander legen und zusammenrechnen, immer darauf ankommt, dass wir eine gute Zukunft im Blick haben und dass Zuversicht unser Miteinander prägt. Insofern bin ich beeindruckt von der Betrachtungsweise, die wir schon länger kennengelernt haben aus Bhutan, und glaube, dass es gut ist, dass wir eben neben den Zahlen auch andere Kriterien heute aufschreiben, wenn wir über ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung berichten. Ich habe das bereits in meinem Eingangsstatement ja gesagt. Im Übrigen aber glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir diese Zukunftszuversicht und den Willen, die Zukunft zu gestalten, als etwas, das für uns und für künftige Generationen gut ausgeht, dass wir den miteinander immer voranbringen müssen. Zweite Bemerkung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alles dazu beitragen, dass die Welt, in der wir in den nächsten Jahrzehnten leben, ein sicherer Ort ist. Und das geht durch internationale Zusammenarbeit, durch die Stärkung der internationalen Institutionen, wie den Vereinten Nationen zum Beispiel, aber nicht nur dort. Das geht dadurch, dass wir uns darüber sicher sind, dass die regelbasierte Ordnung über das Miteinander zu befinden hat und nicht Macht und Gewalt. Und natürlich bedeutet das auch, dass wir unseren eigenen Beitrag dazu leisten müssen, dass wir selber immer in der Lage sind, die Sicherheit unseres eigenen Landes und unserer Freunde zu gewährleisten. Das ist das, was unsere Aufgabe ist, wenn es um Sicherheit in einer sich verändernden Welt geht.
Herr Premierminister, Sie haben da die berufliche Bildung erwähnt, was Sie eben als Beispiel sehen, von dem Sie lernen wollen. Wie wollen Sie die Beziehungen in diesem Bereich mit Deutschland stärken, vor allem im wirtschaftlichen Bereich auch grüner Wasserstoff, und welche anderen Bereiche sehen Sie noch für die Zusammenarbeit?
Sie haben gerade noch mal betont, dass Bhutan auch den russischen Angriffskrieg klar verurteilt hat und sich bedankt dafür. Ich möchte nach dem möglichen Beginn eines Friedensprozesses fragen und ganz konkret nach dem Vorschlag, es solle eine politisch-strategische Kontaktgruppe, ähnlich wie die militärische Kontaktgruppe, gegründet werden. Was halten Sie von diesem Vorschlag, um den Friedensprozess anzuschieben?
Danke für die Frage. In der Tat, wir haben schon informell in vielen Bereichen zusammengearbeitet, aber das ist nicht das abschließende Ziel. Wir haben das Bundeskanzleramt gebeten, uns mit Institutionen in Verbindung zu setzen. Da wollen wir keine kurzfristigen Gewinne erzielen, wir wollen langfristige Kooperation und vielleicht auch erst in Jahrzehnten wirklich dann die Ergebnisse haben. Aber wir wollen zusammenarbeiten im langfristigen, auf langfristige Zeit gesehen. Wir wollen technische Dinge lernen. Wenn wir dafür Deutsch lernen sollen, dann tun wir das gerne. Wir wollen auch, dass die jungen Menschen von Bhutan hier Arbeit finden können und dann oder hier ausgebildet werden und dann wieder nach Hause kommen können. Wir wollen auch mit Expats zusammenarbeiten, sodass die Leute auch einfacher zwischen unseren Ländern hin und her sich bewegen können. Wir wollen auch ein berufsbildendes Institut aufbauen auf den Grundlagen, die Deutschland eben vorzeichnet. Auf meinem Weg nach Berlin habe ich einige Institutionen besucht. In Frankfurt haben wir die Gewerbekammer besucht, haben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit unterzeichnet. Das haben wir auch ans Bundeskanzleramt weitergereicht. Und auch hier haben wir viel Unterstützung erfahren. Vielen Dank.
Es ist so, dass wir gegenwärtig in einer Situation sind, wo der russische Angriffskrieg unverändert vorangeht. In dem Sinne, dass immer neue Truppen ausgehoben werden und jetzt an die Front geschickt werden. Trotzdem kann man ja sagen, dass angesichts der Tapferkeit der Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch der internationalen Unterstützung, auch der Unterstützung, die wir leisten, all die Ziele, die der russische Präsident mit seinem Angriffskrieg verbunden hat, sich nicht haben realisieren lassen. Er musste sogar Truppen zurückziehen von Kiew. Er ist auch mit seinem Angriff im Osten der Ukraine nicht so vorangekommen, wie er es sich selber gedacht hat. Trotzdem bleibt das ein furchtbarer, grausamer Krieg, der unglaubliche viele Opfer in der Zivilbevölkerung der Ukraine gekostet hat, der zerstörte Dörfer und Städte, Straßen, Eisenbahnlinien, Elektrizitätsleitungen, Energieversorgungsinfrastrukturen zur Folge hat und natürlich auch unglaublich viele Soldaten auf beiden Seiten das Leben kostet. Auch in Russland müssen viele Mütter und Väter weinen um ihre Kinder, die gestorben sind für einen furchtbaren Krieg und die imperialistischen Pläne des russischen Präsidenten. Dass wir sehr unterstützend sein wollen, wenn es darum geht, dass die Ukraine sich Gedanken macht, wie sie vorankommen kann, wie ein Frieden möglich wird. Das sieht man schon daran, dass wir ja mit all den Aktivitäten, auch bei den Vereinten Nationen, mit vielen unseren Gesprächen immer wieder gesagt und zum Ausdruck gebracht haben, die Ukraine ist bereit für Frieden, aber das kann natürlich kein Diktatfrieden sein. Man kann, wie ich gesagt habe, nicht mit der Waffe an der Schläfe verhandeln und das ist das, was unverändert ja noch die Intention des russischen Präsidenten ist. Für uns bedeutet das, dass wir jetzt mit dem, was wir aktuell tun, auch den Beitrag dazu leisten, dass eine andere Situation, die einen gerechten Frieden für die Ukraine möglich macht, zustande kommen kann. Und das ist das, worüber man hier und an dieser Stelle und von dieser Stelle sprechen kann.
Ich habe eine Frage an den Bundeskanzler zu einem etwas anderen Thema. Saudi-Arabien und Iran haben letzte Woche eine Annäherung verkündet unter der Vermittlung von China. Ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, ob Sie das eigentlich mit Sorge sehen oder diese Entwicklung begrüßen. And Prime Minister, one question.
Herr Premierminister, eine Frage an Sie. Sie haben gesagt, dass Ihr Land sich stark auf Wasserkraft verlassen hat. Was macht der Klimawandel mit Ihrem Land, mit der Versorgung mit Wasserkraft? Können Sie dazu noch ein bisschen mehr ausführen, wie Sie sich da möglicherweise anpassen?
Frage an mich. Ich will sehr gerne sagen, dass es gut ist, dass Saudi-Arabien und der Iran miteinander eine weniger von Konflikt geprägte Beziehung entwickeln wollen. Und das ist das, was man dazu vermelden kann.
Danke für Ihre Frage. Wasserkraft, wie Sie ja wissen, hängt sehr stark vom Wetter ab und der Klimawandel betrifft diesen Bereich natürlich recht stark. Wir kommen jetzt in die neue Saison, wo es trockener wird. Die Stromproduktion sinkt dadurch um 60-65%. Also wir haben 7-8 Monate volle Produktionskapazitäten und dann haben wir -60% Produktionskapazitäten. Das zeigt, dass der Wasserkraftsektor umgestaltet werden muss. Gleichzeitig sind wir bedroht von sehr starken Regenschauern über Nacht und plötzlichen Fluten. Dadurch haben wir gesehen, dass wir nicht zu sehr in diesen Bereich nur gehen sollten. Es gibt ein großes Potenzial. Wir haben in zahlreiche kleinere Wasserkraftwerke investiert und uns dann auf Windenergie und vor allem auch Solarenergie konzentriert, wo wir diversifizieren wollen. Und ich habe auch mein Interesse und die Notwendigkeit ausgedrückt, hier zusammenzuarbeiten. Und der Bundeskanzler war auch hier sehr entgegenkommend und hat seine Bereitschaft erklärt, Technologien und Know-how mit uns zu teilen. Vielen Dank. Herr Premierminister, Sie haben schon über die negativen Auswirkungen des Krieges gesprochen, der Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf Ihr Land. Was erwarten Sie von Ihrem Nachbarland, von China in diesem Konflikt? Erwarten Sie, dass China hier eine vermittelnde Rolle einnehmen kann?
Zum Iran. Die EU hat sich ja bisher nicht durchringen können, die Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen. Genau das hat aber am Wochenende der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil gefordert. Ich würde gerne wissen, ob Sie das auch zu Ihrer Regierungsposition machen werden und mit dieser Position in weitere Verhandlungen der EU über weitere Sanktionen gehen werden.
Dankeschön. Was die Geopolitik angeht, wissen Sie ja, dass Bhutan zwischen China und Indien liegt. Sie haben Ihre eigenen Differenzen auch. Wir haben sehr freundliche Beziehungen mit China im Norden und Indien im Süden. Auch wenn es Unfreundlichkeiten gibt, wir sind eines der friedlichsten Länder der Welt. Wir haben dieses Bruttonationalglück entwickelt. Wir sind sehr gute Nachbarn, Nachbarn mit guten Absichten. Deswegen sind wir allen Nachbarn hier sehr dankbar für die Zusammenarbeit. Sollte China ein Vermittler sein im russisch-ukrainischen Krieg? Das weiß ich nicht. Um ein Vermittler zu sein, braucht es zahlreiche Faktoren. Man muss beide Parteien verstehen und man muss auch die Stärken und Schwächen des jeweiligen Vermittlers kennen. Also es gibt zu viele Faktoren, die hier noch mit ins Spiel kommen. Deswegen kann ich dazu zum jetzigen Stand nichts sagen.
Auch ich will kurz antworten auf diese Frage, die Sie gestellt haben. Es ist so, dass die Europäische Union ja ihre Haltung zu diesem Thema bereits an mehreren Stellen deutlich gemacht hat, auch die Fragen, die damit aufgeworfen sind. Und ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt diesen Prozess, der einer ist, der in Europa gemeinsam vorangebracht wird, hier zu kommentieren. Meine Damen und Herren.